Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
Neben den früheren Vorwürfen von Volksverhetzung und so weiter, das stand alles schon in der Presse, Geldwäsche in 3 Fällen, Nötigung, gemeinschaftlich begangene Sachbeschädigung, versuchte gemeinschaftlich begangene Nötigung. Wenn sich das bewahrheitet, was ihm vorgeworfen ist, dann ist es ein schwerer Straftäter, dann ist es ein Krimineller, der hier im Landtag nichts zu suchen hat.
Das ist der Landtagsabgeordnete Toni Schuberl. Er ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Parlamentsfragen. Und worüber sich der Grünen-Politiker da äußert, das sind weitere Vorwürfe gegen den Landtagsabgeordneten Daniel Halemba von der AfD. Und diese Vorwürfe sorgten in und außerhalb des Parlaments für Aufregung. Am Mikrofon begrüßt sie Stanislaus Kosakowski. Die Staatsanwaltschaft Würzburg sieht in den eben geschilderten Vorwürfen gegen den 22-jährigen Daniel Halemba einen dringenden Tatverdacht, weshalb sie die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten beantragte. Denn um nicht die Handlungsfähigkeit des Parlaments zu behindern, können Polizei und Justiz einen verdächtigten Abgeordneten erst nach Aufhebung von dessen Immunität richtig unter die Lupe nehmen. Im Fall des AfD-Abgeordneten Halemba ist es bereits das 2. Mal, dass der Landtag zu dieser Maßnahme greift. Mein Kollege Peter Queton fasst die Ereignisse zusammen.
Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba ist inzwischen Ziel von gleich mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Würzburg. Toni Schuberl sitzt für die Grünen im Rechtsausschuss des Landtages. Er weiß, um was es konkret geht.
Neben den früheren Vorwürfen von Volksverhetzung und so weiter, das stand alles schon in der Presse, Geldwäsche in 3 Fällen, Nötigung, gemeinschaftlich begangene Sachbeschädigung, versuchte gemeinschaftlich begangene Nötigung.
Die neuen Vorwürfe sollen sich demnach aus den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben haben. Schuberl ist erschüttert.
Wenn sich das bewahrheitet, was ihm vorgeworfen ist, dann ist es ein schwerer Straftäter. Dann ist es ein Krimineller, der hier im Landtag nichts zu suchen hat.
So ähnlich sieht das auch Florian Streibel, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.
Ich halte das für eine sehr schlimme Sache. Und dass er auch gegen einen Abgeordneten 2-mal hintereinander im Grunde die Immunität aufgehoben werden muss, das zeigt, dass hier also doch einiges im Argen liegt und einiges im Busch ist. Und da sollte sich die AfD auch mal genau überlegen, mit welchen Leuten sie sich umgibt.
Nun gilt erst einmal die Unschuldsvermutung. Noch ist Halemba weder angeklagt noch verurteilt. Er weist alle Vorwürfe von sich. Er sei der festen Überzeugung, dass er sich in keinem Fall strafbar gemacht habe. Das hatte er schon im Vorfeld gesagt. In der Plenarsitzung selbst war Halemba nicht anwesend. Es wurde auch ohne Aussprache über ihn abgestimmt. Für die Justiz bedeutet das, sie kann nun Anklage erheben. Und möglicherweise kommt es dann zu einer recht ungewöhnlichen Konstellation, auf die SPD-Rechtsexperte Horst Arnold hinweist.
Beim Herrn Halemba wird es so sein, dass aufgrund seines Alters, wenn eine Anklage erfolgt, eine Anklage als Jugendstrafrecht möglicherweise erfolgen wird, weil er noch Heranwachsende ist.
Zwar ist Halemba schon 22 Jahre alt, zur Tatzeit allerdings sei er erst 21 gewesen. Das könnte ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte werden. Ein Abgeordneter, dessen Immunität vom Parlament aufgehoben wurde, landet vor einer Jugendkammer. Abgesehen davon hat der Fall Halemba auch auf die AfD-Landtagsfraktion abgefärbt, wie Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner bestätigt.
Natürlich hat der Fall für viel Unruhe gesorgt. Wir haben gestern über 5 Stunden debattiert und dann hat sich der Abgeordnete Halemba entschieden, selbst Maßnahmen zu ergreifen, bevor es nächste Woche zu einer Sondersitzung mit Ordnungsmaßnahmen gekommen wäre.
Halemba kündigte an, bis zu Abschluss seiner Verfahren nicht mehr im Plenum, in Ausschüssen und öffentlich als Fraktionsmitglied aufzutreten. Aber auf sein Landtagsmandat will er nicht verzichten, stellt Ebner-Steiner fest.
Dazu ist Herr Halemba nicht bereit, das hat er in der Fraktionsversammlung uns so erklärt.
CSU-Fraktionschef Klaus Holleczek hält nicht viel von Halembas Verhalten.
Ich finde, er sollte dann auf seine Diäten verzichten letztendlich. Das ist ein Weg, der nicht angemessen ist, sondern dann soll er sein Mandat niederlegen und ausscheiden. Das wäre der richtige Weg, aber nicht zu sagen, ich komme nicht mehr zur Arbeit, kriege aber dafür Geld.
Seine Abgeordnetenbezüge wird Daniel Halemba bis auf Weiteres also erhalten. Und die AfD-Fraktion behält zugleich ihren Status als stärkste Oppositionsfraktion im Landtag. Würde hingegen Halemba oder ein anderer AfD-Abgeordneter sein Mandat abgeben oder verlieren, wären die Grünen die am stärksten vertretene Oppositionsfraktion. Seit einem halben Jahr arbeitet der neu gewählte Landtag inzwischen, aber nicht jedem gefällt, wie die eine oder die andere Fraktion ihre Arbeit tut. Grüne und SPD haben jetzt Kritik geübt an der Landtagsarbeit der Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern. Und alle Genannten wiederum äußerten ihr Missfallen an den Initiativen der AfD, die zwar von großer Zahl seien, aber kaum Substanz hätten. Verliert die parlamentarische Arbeit im Maximilianeum womöglich an Qualität? Ute Rauscher ist dieser Frage einmal genauer nachgegangen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was tun Sie hier eigentlich?
Als der Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl in der letzten Plenarsitzung ans Rednerpult tritt, wird es unruhig im Landtag. Eigentlich geht es in der Debatte um einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Bundeswehr. Doch der grüne Rechtsexperte nutzt seine Redezeit für einen Generalangriff auf die Staatsregierung.
Die Wahl ist jetzt auch schon ein halbes Jahr vorbei und wir haben immer noch keine arbeitende Regierung in Bayern. Schauen Sie sich die Tagesordnungen in unserem Landtag an. Es gibt keine Gesetzentwürfe der Staatsregierung, keine Initiativen ihrer Fraktionen. Stattdessen sieht man Söder in China einen Panda-Stoffbären knuddeln und Aiwanger kämpft mit Kaniba um Zuständigkeiten.
Hat der Grünen Abgeordnete recht? Im Vergleich zum Start der letzten Legislaturperiode gibt es diesmal rund 40% weniger Dringlichkeitsanträge im Landtagsplenum und deutlich weniger Gesetzentwürfe der Fraktionen, minus 85%. Das zeigt eine Auswertung des Landtagsamtes auf Anfrage des BR. Dramatisch seien diese Zahlen aber nicht, finde der Passauer Politikwissenschaftler Lars Renzmann.
Es ist im Allgemeinen so, dass es Wellen gibt in der parlamentarischen Arbeit und man eine Legislaturperiode normalerweise analytisch tatsächlich über den gesamten Zeitraum bewertet.
Staatsregierung und Fraktionen verweisen auf BR-Anfrage darauf, was sie in den vergangenen Monaten schon alles auf den Weg gebracht haben. Der CSU-Fraktionschef Klaus Holitschek betont, dass es zu Beginn einer Legislaturperiode normal sei, dass erst einmal Gremien neu besetzt werden und parlamentarische Abläufe sich wieder einspielen müssten. Die Vorwürfe des Grünen Schuberl kontert Staatskanzleichef Florian Herrmann, CSU.
Seine Frage spiegelt ein interessantes Verständnis von Good Governance wider, nämlich so nach dem Motto, je mehr Gesetze ich mache, umso aktiver und besser ist eine Regierung. Das ist schon mal ein grundlegendes Fehlverständnis von Good Governance.
Qualität geht vor Quantität. Darin sind sich CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD trotz gegenseitiger Sticheleien einig und zielen gemeinsam gegen die AfD im Landtag. Diese Fraktion stellt laut Statistik überdurchschnittlich viele Anträge. In der Summe hat die AfD-Fraktion bereits fast 400 geschrieben, ein Viertel mehr als CSU und Freie Wähler zusammen und mehr als doppelt so viele wie jeweils Grüne und Sozialdemokraten. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn.
Die Rechtsextremisten fluten den Landtag mit Fake News und mit Anträgen, mit denen sie Hass und Hetze verbreiten.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Landtag, Jürgen Mistroll, ergänzt.
Wenn man sich die Anträge der AfD anschaut, da ist viel Copy and Paste dabei. Gerade jetzt bei der Haushaltsdebatte kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Das sind einfach zwei Themen, die in verschiedenen Variationen dann immer bespielt werden. Einmal gegen die erneuerbaren Energien und das zweite Thema ist kein Geld für Integration. Und das ist Fließbandarbeit und da haben wir Grünen einen anderen Anspruch.
Das sieht die AfD naturgemäß ganz anders. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Christoph Meyer, hat für den starken Anstieg der Zahl der AfD-Anträge eine einfache Erklärung. Nachdem die Fraktion nun zum zweiten Mal im Parlament sitzt, konnten die Abgeordneten gleich zu Beginn voll durchstarten, so Meyer zum BR, und das mit einer höheren Zahl an Abgeordneten. Der Passauer Politologe Lars Renzmann erkennt ein bekanntes Muster.
Die AfD ist dafür bekannt, Parlamente nicht auf politische Resultate hin zu nutzen, sondern da geht es tatsächlich darum, zu provozieren, zu polarisieren und das Parlament als Wahlkampfbühne zu nutzen.
Das zu verhindern sei Aufgabe der anderen Parteien im Landtag.
Und es gab vergangene Woche noch ein weiteres Thema, das sich um die Arbeit des Landtags dreht. Es geht um den Kommunikationsstil im Hohen Haus. Provokationen, Pöbeleien und andere verbale Grenzüberschreitungen haben, insbesondere seit die AfD im Landtag sitzt, deutlich zugenommen. Das soll sich künftig bessern, dank einer Verschärfung eines Gesetzes, das Ordnungswidrigkeiten von Parlamentariern und Parlamentarierinnen strenger bestraft als bisher. So beschloss der Landtag nun mit großer Mehrheit eine Änderung des bayerischen Abgeordnetengesetzes. Nur die AfD stimmte dagegen, wie Ute Rauscher berichtet.
Mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD hat der Landtag das neue Abgeordnetengesetz beschlossen. Mit dem neuen Gesetz sollen Störungen und Pöbeleien in den Landtagssitzungen schärfer sanktioniert werden. So droht bei erheblichen Verstößen ein Ordnungsgeld von bis zu 2.000 Euro. Wiederholungstäter müssen mit bis zu 4.000 Euro rechnen. Letztes Mittel ist nach wie vor der Ausschluss von Sitzungen. Die Entscheidung trifft das Präsidium des Landtags. In der vergangenen Wahlperiode gab es 26 Rügen, 23 davon erhielt die AfD. Neben einem Auftritt mit Gasmaske und einer Störung mit einem Plakat handelte es sich meist um verbale Attacken. Diese seien dem Hohen Haus nicht würdig und schadeten der Demokratie, so Simone Strohmeier von der SPD. Michael Hofmann von der CSU betonte, das neue Gesetz sei kein AfD-Gesetz, alle Parlamentarier müssten sich an die Regeln halten. Die AfD dagegen sieht in dem neuen Gesetz einen, Zitat, Freibrief für die Sanktionierung oppositioneller Politik in Form von Ordnungsgeld und Sitzungsausschluss und einen Frontalangriff auf die Demokratie, die Meinungsfreiheit und den Parlamentarismus, so der AfD-Abgeordnete Christoph Meyer. Die AfD hält den Gesetzentwurf für verfassungswidrig und will nun rechtliche Schritte gegen das Gesetz prüfen.
Im Nationalpark Bayerischer Wald ist ein Streit um Schutzzonen beigelegt worden. Es ging um ein Gebiet, das vom Borkenkäfer heimgesucht wird. Um es roden zu können, soll ein anderes Waldgebiet des Nationalparks zur Schutzzone erhoben werden. Das hat der Nationalparkausschuss auf Anregung von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber erreicht. Er hatte sich zuvor mit Nationalparkleiterin Ursula Schuster abgestimmt. Vorangegangen war eine Einmischung des auch für Forsten zuständigen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger, der wie der Umweltminister von den Freien Wählern kommt. Renate Rossberger berichtet.
Zwei kleinere ehemalige Fichtenwirtschaftswälder zur Randzone dazunehmen und dort den Borkenkäfer bekämpfen, damit versündige man sich nicht am Nationalpark, sagte der Regionallandrat Ronny Reit.
Wenn man das jetzt mit den 18 Hektar macht, ist das Kerngebiet als solches in einem vertretbaren Rahmen betroffen.
Aber damit müsse es nun gut sein. Die Privatwaldbesitzer müssten auch in ihren eigenen Wäldern einen stabileren Mischwald aufbauen. Deutliche Kritik gab es an der Einmischung durch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der Freiunger Landrat Sebastian Gruber,
wo er auch davon gesprochen hat, dass der Bayerische Wald zu Tode geschützt worden wäre. Das finde ich der Region gegenüber nicht fair, weil wir, glaube ich, in der Region gerade die letzten Jahrzehnte auch bewiesen haben, gemeinsam mit dem Nationalpark, dass sich die Dinge gut und vernünftig entwickeln.
Das Alpparkgebiet habe eindrucksvoll gezeigt, dass gesunder neuer Wald nachwächst.
Der eben erwähnte bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sorgte noch bei einem anderen Thema für Verstimmungen. Es geht um die Frage, ob der badische Flugtaxi-Hersteller Volocopter mit Hilfe einer Millionenbürgschaft des Freistaats seinen Sitz nach Bayern verlegen soll. Soll er nicht, findet Wirtschaftsminister Aiwanger. Das Ausfallrisiko des Herstellers von noch nicht serienreifen Flugtaxis sei für den Staat zu hoch. Die CSU hingegen hält die angefragte 50 Millionen Euro Bürgschaft für angemessen und wirft Aiwanger vor, er gebe einer Zukunftstechnologie keine Chance. Ein Bericht von Christoph Dicke.
Die CSU fürchtet um den Ruf Bayerns als innovativer Wirtschaftsstandort. Denn bei der Entwicklung von Flugtaxis sei Technologie Made in Germany weltweit führend. Zwei Unternehmen sind in Oberpfaffenhofen bereits am Start. Mit einer Übersiedlung von Volocopter aus dem badischen Bruchsal könne man ein bayerisches Cluster bilden. Doch zuvor braucht das Unternehmen vom Freistaat eine Bürgschaft über 50 Millionen Euro, um an Förderkredite zu kommen. Das lehnen die Freien Wähler nun ab. Fraktionschef Florian Streibel.
Diese Bürgschaft ist mit uns als Freien Wähler nicht zu machen, weil uns das Risiko zu groß ist, dass dieses Geld ausfällt und dass im Gegenteil noch mehr Geld nachgeschossen werden muss. Geld, das wir in Bayern für andere Dinge dringender notwendig haben.
Streibel verteidigt damit seinen Parteichef, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der selbst nichts zum laufenden Verfahren sagen will. Die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers sollen nach Medienberichten den Bund vor einer staatlichen Förderung Volocopters gewarnt haben. Baden-Württemberg hatte bereits eine Millionenbürgschaft abgelehnt. Für CSU-Fraktionschef Klaus Holecek alles kein Grund.
Von einem Wirtschaftsminister erwarte ich tatsächlich, dass er solche Chancen aufgreift. Das ist ein abschätzbares Risiko. Es geht um die Absicherung eines KfW-Kredites. Letztendlich, der Bund ist mit im Boot. Von daher, glaube ich, kann man da schon auch mal eine mutige Entscheidung für den Wirtschaftsstandort fällen.
Denn sonst hat laut Holecek am Ende womöglich wieder China die Nase vorn. Die Frage wird sein, ob sich Flugtaxis einmal gewinnbringend verkaufen und betreiben lassen. Volocopter hofft nun auf eine Zulassung seines Zweisitzers, schon für die Olympiade in Paris.
Die Europawahlen stehen vor der Tür. Am 9. Juni ist es soweit, also in gut 6 Wochen. Die CSU tritt wie gewohnt nur in Bayern an und das diesmal mit 66 Kandidatinnen und Kandidaten. 6 CSU-Abgeordnete sind aktuell im EU-Parlament vertreten. Darunter Spitzenkandidat Manfred Weber aus Niederbayern, der auch Vorsitzender des konservativen Parteienbündnisses EVP ist. Gleich hinter ihm auf der Liste steht die Oberbayerin Angelika Niebler, ebenfalls bereits eine langjährige Europaabgeordnete. Unter Führung von CSU-Chef Markus Söder haben sich die Christsozialen am Wochenende zu einem Europaparteitag in München getroffen. Die CSU hat damit ihren Europawahlkampf offiziell gestartet. Und meine Kollegin Eva Eichmann war dabei.
Noch 43 Tage bis zur Wahl. Dies ist die größte demokratische Wahl auf unserem Kontinent. Und mit 400 Millionen Menschen, die stimmberechtigt sind, deutlich mehr als eine Wahl in den Vereinigten Staaten. Nur in Indien können mehr Menschen wählen.
Sagt Markus Söder und betont, jetzt gehe es darum, für die Europawahl zu mobilisieren. Er finde es beschämend, wie wenig sich die anderen Parteien in den Wahlkampf stürzten. Eine knappe Dreiviertelstunde lang wird er versuchen, zumindest die Delegierten in der Halle zu mobilisieren. Die Ausgangslage sei, sagt Söder, gar nicht so schlecht, wenn man auf die Umfragen schaue. Derzeit liegt die CSU mit weitem Abstand vor der Konkurrenz bei über 40%. Söder gibt das Wahlziel vor. 7+x, sagt er und meint damit, mindestens 7 Abgeordnete will die CSU ins EU-Parlament schicken, einen mehr als derzeit. Söder wünscht sich, dass von dieser Wahl ein Signal ausgeht, sagt er, gegen die Ampel, besonders aber gegen Grün in Berlin und Brüssel.
Es ist wichtig, mit dieser Wahl zum Europäischen Parlament eine stabile Mehrheit zu organisieren, die am Ende ohne Grüne ist. Wir wollen keine grüne Dominanz in Europa und ich sage es auch sehr deutlich, auch in Deutschland nicht. Und bleiben wir als CSU dabei, kein Schwarz-Grün für Deutschland.
Den Koalitionspartner, die Freien Wähler, erwähnt Söder nur einmal kurz am Rande. Dagegen arbeitet er sich an der AfD ab. Die wahre Europapartei sei die CSU, die AfD dagegen der Feind Europas, so Söder.
Offenkundig ist die halbe AfD verstrickt in irgendwelche Spionageaktivitäten oder in irgendwelche Geldtransfers aus anderen Ländern. Aber dass sich aktive Politiker möglicherweise von Russland bezahlen lassen, gleichzeitig das Ende der NATO fordern, das sind doch nichts anderes als Kremlklächte, Vaterlandsverräter und keine Patrioten.
Ganz ähnlich die Einschätzung von Manfred Weber, dem CSU-Spitzenkandidaten für die Europawahl.
Die AfD ist eine der wenigen Parteien noch in diesem Segment nach dem Brexit, nach den negativen Erfahrungen mit dem Brexit, die ernsthaft im Programm reinschreibt, wir wollen den Dexit. Wir wollen den großen Fehler, den die Briten gemacht haben, das hat mittlerweile jeder kapiert, dass dieser große Fehler war. Wir wollen den auch für Deutschland haben.
Die einzig wahre Europapartei, natürlich die CSU, sagt Söder. Deshalb Ja zur EU, allerdings mit einem Aber. Zum Beispiel Ja zur europäischen Landwirtschaftspolitik, aber weniger Auflagen für die Bauern.
Wir müssen in Europa klar machen, dass Landwirtschaft und Umweltschutz gleichwertig sind, dass sie Partner und keine Gegner sind. Und wir wollen in Deutschland klar machen, dass wir die bäuerliche Landwirtschaft, die Familienbetriebe, so wie in Bayern, weiter halten wollen.
Und auch Ja zur Freizügigkeit, aber ohne illegale Migration. EVP-Chef Weber erinnert am Parteitag an die Verantwortung der EU, gerade in den aktuellen Krisenzeiten. Europa sei in den momentanen Kriegen nicht neutral, sondern stehe fest an der Seite derer, die für Freiheit und Demokratie eintreten, an der Seite Israels und der Ukraine.
Es kann doch nicht sein, dass wir für die Fabrik um Artilleriemunition zu produzieren, 2 Jahre Genehmigungsphase brauchen, in der Zeit, wo die Ukraine diese Artilleriemunition so dringend bräuchte. Liebe Freunde, wir müssen endlich in die Gänge kommen.
Am Ende hat Söder 42 Minuten lang gesprochen, Weber sogar eine Stunde. Es gibt höflichen Applaus, Standing Ovations. Ganz scheint er aber wohl noch nicht übergesprungen zu sein, der Europawahlfunke.
Zum Schluss kommen wir noch auf eine gute Tradition in Bayern, das vergnügliche öffentliche in die Mangel nehmen von Politikern. Es beginnt alljährlich mit der fränkischen Fastnacht in Veitshöchheim, geht weiter mit dem Nockerberg der Blicken, mit anschließendem Singspiel und endet mit dem Maibock-Anstich im Münchner Hofbräuhaus. Das alles natürlich bestens medial begleitet, und so war vergangene Woche zu verfolgen, wie der niederbayerische Kabarettist Django Asyl Politikerinnen und Politikern die Leviten las. Nicht immer streng, aber auf jeden Fall mit viel Humor. Katharina Pfadenhauer mit ihrem Gesamteindruck.
Ich grüße natürlich alle Freundinnen und Freunde des Maibocks, modern gesagt verehrte Schwestern und besonders alle Brüder. Wohl dem, der einen Bruder hat. Wie oft habe ich mir die letzten Tage gedacht, hätte ich nur einen Bruder.
Der Gastgeber des gestrigen Abends, Bayerns Finanzminister Albert Füracker, greift bei seiner Begrüßungsrede unerwartet derb in die Witzekiste, knöpft sich Hubert Aiwanger und die Flugblattaffäre vor und zapft dann mit 2 Schlägen den Maibock an. Der Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger reagiert gelassen, als sich die beiden vor der Bühne begegnen. Der Finanzminister solle doch seinen Humor mal mit in die Kabinettssitzung bringen.
Das war nicht schlecht, wenn man da immer ein wenig Kabarett macht, dann vorneweg. Da ging es nachher ein wenig lockerer und wir waren schneller fertig.
Füracker winkt ab.
Wenn er da ist, da vergeht er jedes Komödiantische.
Da vergeht er ums Lachen, am Finanzminister. Nein.
Auch Django Asyl hat es in seiner Rede vor allem auf ihn abgesehen, den bayerischen Wirtschaftsminister.
Dieses Flugblatt befand sich damals in der Tasche vom Aiwanger. Aber die große Frage natürlich, wer hat dieses unsägliche Ding verfasst? Und am Ende war es klar, es muss der Bruder gewesen sein. Warum? Weil der nie gesagt hat, dass es nicht war. Klassischer Dreisatz nach niederbayerischer Art.
Aiwanger selbst, teils Tränen in den Augen vor Lachen, nimmt's schon fast als Kompliment.
Mein Bruder ist in Abwesenheit scheinbar heute der Stargast gewesen, also vielleicht bring ihn einmal mit.
Django Asyls Blick wandert jetzt zum bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder, selbst gerade noch vom Handy abgelenkt, vielleicht noch was auf Instagram gepostet, sei ein Instinktpolitiker und als solcher manchmal mehr mit Hashtags als mit Politik beschäftigt.
Du regierst ja lieber aus dem Bauch raus, ja? Drum postest am liebsten unter welchem Hashtag Söder ist. Welchen Hashtag verwendet der Markus hingegen nie? Söder denkt.
Diesbezüglich würden sich Aiwanger und Söder gut ergänzen, stichelt der Kabarettist weiter. Bei der grünen Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze trifft das allerdings einen Nerv.
Vor allem sehe ich, dass sie sich dauernd streiten. Die Bürgerinnen und Bürger werden so langsam ja auch müde, ob das, Zitat Django Asyl, Testosteronsgehabe.
Die AfD wurde mit keinem Wort erwähnt. Katrin Ebner-Steiner, die Fraktionsvorsitzende, hat ihre ganz eigene Erklärung dafür.
Und zeigt, dass die AfD alles richtig gemacht hat, weil es über uns keine Witze gab, ja?
Django Asyl begründet das mit mangelndem Input. Die AfD, sagt er, hätte im vergangenen Jahr nichts Erwähnenswertes beigetragen.
Das war die Woche in der Landespolitik. Am Mikrofon war Stanislaus Kosakowski.